Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mit dem Geist hatten wir uns in der vergangenen Vorlesung beschäftigt und verfolgt, was die Phänologie dazu sagt. Mit dem Geistkapitel beginnt gleichsam die Schlussgerade dieses großen Hegelschen Durchganges durch das Ganze unserer Erfahrungswirklichkeit. Der Geist, das hatten wir schnell gesehen, ist dabei nicht irgendeine spirituelle Sache, kein Äther, der durch die Welt wabert oder etwas in dieser Art. Vielmehr nennt Hegel so, also Geist, alle die Dimensionen von gemeinsamer Erfahrung und Erfahrungsordnung, noch einmal die noch einmal jenseits der objektivierenden Vernunft im engeren Sinne mit unserem gemeinsamen sittlich-moralischen So-Sein zu tun haben. Bei Kant hieß dieser Bereich etwas in der Art diesen Bereiches praktische Vernunft. Die praktische Vernunft bei Kant umfasste Moral und Recht und stand als praktische Vernunft, auch wenn Kant ab und an vom Primat der Praxis oder des Praktischen spricht, im Großen und Ganzen im Grunde dem Bereich der theoretischen Vernunft ebenbürtig zur Seite. Bei Kant sind diese Reiche des Theoretischen und des Praktischen nicht in dem Sinne hierarchisch unterschieden. Es gibt dieses Stichwort vom Primat des Praktischen, aber jenseits davon sind sie eigentlich mehr oder weniger ebenbürtig konzipiert, diese Felder. Bei Hegel finden wir kein solches Nebeneinander von zwei Domänen der Vernunft. Hegel hebt die theoretische Vernunft vielmehr ebenso in den Geist auf, wie er später auch die einfache Zweiteilung von Glauben und Wissen überwinden will. Durch etwas Drittes, nämlich die reflektierte Haltung einer Wissenschaftlichkeit, die sich nicht etwa naiv aufklärerisch einbilden kann, sie könne reines Wissen sein, sondern eben zugunsten einer reflektierten Haltung von Wissenschaft, die beides glauben können wie Wissen auf bewegte Weise in sich fasst. Doch zurück zum Geist. Was Hegel in der Phänologie betont, ist der konkrete, der kollektive und der freiheitliche Charakter dieser Dynamik namens Geist. Dieser Dynamik, die die Vernunft, die objektivierende Vernunft, gleichsam noch einmal umfängt und einbettet, also die gegenständlich objektivierende Vernunft im engeren Sinne. Sittlichkeit, so lautet im Text Hegels erstes Stichwort. Sie erinnern sich. Sittlichkeit, das sind die gewachsenen Beziehungs- und Verpflichtungsformen, die das Zusammenleben einer konkreten Gemeinschaft prägen. Geschlechterbeziehungen, Verwandtschaft und auch Abweichungskonflikte bis hin zum Recht mit seinen Regeln von Schuld und Strafe. Namentlich an die Konflikte um Abweichung, also an die Frage, ob und wie die Sitten sich gegebenenfalls auch ändern können, schließt Hegel dann einen zweiten Abschnitt unter dem Stichwort Bildung an. Bildung, das sei der entfremdete Geist, heißt es in der Phänologie. Die Bildung ist ein Prozess, der von Reibungsverlusten mit Wirklichkeit gekennzeichnet ist. Das heißt, wieder so eine Konstellation des Auseinandertretens und des zunächst mal Unversöhntseins von Momenten. Hier etwa dem individuellen Moment und dem kollektiven, aber auch in der Zeit gesehen, der Gegenwart und einer möglichen Zukunft, einer möglichen besseren Zukunft, einer veränderten, in aller Vorsicht könnte man vielleicht sagen, vergeistigten Zukunft. Also wenn wir mitdenken, was Geist genau heißt, eben nicht irgend so was Spirituelles, sondern in diesem konkreten, sozial gefüllten Sinn. Mit dem Gedanken, Bildung sei der entfremdete Geist, legt Hegel erneut den gesamten Akzent auf das Prozessförmige dessen, auch was er Geist nennt. Aus der Perspektive des Individuums, wie auf gesamtgesellschaftlichem Niveau, ist der Widerstreit mit den Gegebenheiten der Wirklichkeit eine Herausforderung zum Lernen. Wobei mit dem Lernen tatsächlich ein Stück erfahrbarer Welt anders werden soll. Insofern ist Bildung ein programmatisch anspruchsvollerer Begriff als Lernen. Also Lernen im Sinne des schlichten Hinzufügens von Einzelinhalten ist da nicht gemeint, sondern Bildung im Sinne eines Prozesses, der tatsächlich ein Stück Weltveränderung in sich birgt. Es geht also unter der Überschrift Bildung nicht allein um Wissenserwerb, sondern um eine umfassende Selbst- und Weltveränderung, durch die der Geist, also das Gemeinsame, vorankommt. Wobei diese Bewegung einerseits tatsächlich ins Nie Dagewesene hineinführen kann, also einen solchen geschichtlichen Index hat, Gesellschaftsveränderung sein kann. Diese Bewegung kann andererseits aber trotzdem nicht als das schlichte Abschaffen der eigenen sittlichen Vergangenheit funktionieren. So lautet denn auch Hegels Kritik an der Aufklärung, Sie erinnern sich, an der Aufklärung also als Denkform und als allgemeine Reformbestrebung. Wer meint, so Hegel, die Abkehr von einem als authentische Begehrensform gar nicht wirklich mehr ernst genommenen Modus des Glaubens führe zu so etwas wie zum Endpunkt eines reinen Wissens, der läuft in die Falle einer bloß noch formalen oder naiv materialistischen und damit weltlosen Philosophie. Moralität, so heißt das dritte Stichwort. Moralität ist Hegels Name für eine jenseits dieses Bildungsprozesses gelegenen, in gewisser Weise ganz neu dimensionierten dritten Phase des Geistes, in der das Wir, welches im Bildungsprozess mit der Welt in Auseinandersetzung und Veränderung lag, gleichsam zu sich selbst zurückfindet oder zurückgefunden hat. Mit dem Motiv der Moralität bindet Hegel die Sache des Geistes ganz eng an die mit dem gelingenden Bildungsprozess einhergehende Perspektive einer tendenziell schwindelerregenden Freiheit, die sich da auftut. Ich kann mich und in der Bildung oder auch in der gesellschaftlichen Reform meiner eigenen Gegenwart erlebe ich das ganz, ganz konkret. Ich kann mich gegen die Welt stellen. Und es kommt dabei etwas heraus. Also dieser Prozess der Weltveränderung ist möglich. Das ist eine schwindelerregende Freiheitserfahrung. Ich kann mich selbst im individuellen Bildungsprozess und die historische Gegenwart in Freiheit überwinden. Aber wenn ich das tue, wenn wir das tun, an welche Kriterien halten wir uns dann? Mit dieser existenziellen Fragerichtung springt das Problem der Moralität auf. Und Hegel ist dabei von Kant gar nicht so weit entfernt, wenn wir uns klar machen, dass Kant ja auch Moralität als freie Selbstbindung von Freiheit versteht, also ganz eng mit diesem Freiheitsproblem verknüpft. Bei Kant lautet das Stichwort Autonomie. Die Selbstgesetzgebung, die mit Freiheit gleichsam koextensiv ist, also identisch ist, in einem Atemzug, erweist sich Freiheit als Selbstgesetzgebung bei Kant. Hegels Auskünfte zum Thema Gewissen, Böses und Verzeihung, also seine konkreten Überlegungen zum Thema Moralität, sehen gleichwohl deutlich anders aus als diejenigen Kants. Hegel konzipiert Moralität nicht als Findung einer individuellen Einstellung der Achtung vor den sittlichen Geboten der Vernunft, auch nicht als Autonomie, sondern er konzipiert Moralität als eine Frage von sozialen Herausforderungen, als die offene Frage nach einer Praxis, die mir in der Gemeinschaft gelingen sollte und gelingen kann, unter der Bedingung der Freiheit. Insbesondere das Verzeihen des Bösen, zu dem uns Hegel die individuelle Freiheit und die kollektive Freiheit nicht abspricht. Das Verzeihen ist in dieser Situation eine ganz besondere, eine nahezu magische zwischenmenschliche Praxis und Chance, könnte man sagen. Das Wort magisch habe ich jetzt da reingebracht. Hegel spricht vom erscheinenden Gott an dieser Stelle. Und Sie erinnern sich, dass Hegel das versöhnende Ja, worin in einem wechselseitigen Verschuldensverhältnis beide von ihrem Gegensatz ablassen können, von Hegel zu einem Anknüpfungspunkt genutzt wird für den Übergang ins vorletzte Kapitel der Phänomenologie des Geistes, nämlich ins Religionskapitel hinein. Die letzte Station der Phänomenologie des Geistes ist aber nicht dem Glauben, sondern dem Wissen vorbehalten. Hier optiert Hegel jenseits aller religiösen Wahrheit für die Form Wissenschaft und für die letzte Erfahrungsinstanz, nämlich den Umgang mit dem wissenschaftlich gebildeten Begriff. Nicht im Namen des universalen Wissens übrigens, also dem Totalen, das alles in sich enthalten würde, und auch nicht im Namen eines allgemeinen Wissens, also dem logisch höchststufigen Wissen, wird diese letzte Erfahrungsinstanz expliziert, sondern Hegel spricht vom absoluten Wissen. Das ist ganz interessant, sich diesen Begriff absolut genau anzuschauen. Die Wörter diesen Typs sehen sich immer so schrecklich ähnlich, sie sind aber durchaus verschieden. Das absolute Wissen, wie diese letzte Kapitelüberschrift der Phänomenologie heißt, das bedeutet wörtlich übersetzt, es ist von demjenigen Wissen die Rede, das am meisten abgelöst, am meisten von der konkreten Erfahrung unabhängig und in einem gewissen Sinne perfektes Wissen ist. Absolutes Wissen ist also nicht ein Wissen, das universal alles in sich enthielte. Es ist ein auf bestimmte Weise qualitativ für sich stehendes, in sich vollkommenes, aber durchaus nicht gleichsam quantitativ alles abdeckendes Wissen. Ich betone das deshalb, weil Hegels Steigerungslogik vom allereinfachsten sinnlichen Gewissheit über Selbstbewusstsein und Vernunft zum Geist und dann über Religion zur Wissenschaft in der Sekundärliteratur vielfach als eine Art Totalsystem interpretiert worden ist. Wir kommen auf solche Interpretationen Hegels noch zurück. Aber wir können an dieser Stelle festhalten, dass in dieser zweifellos kühnen und pointierten Rede vom absoluten Wissen nicht unbedingt ein Universal- oder Totalanspruch, freilich aber ein Perfektionsanspruch steckt. Was den Geist angeht, so finden Sie übrigens, kleiner Nachtrag, in Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften viele der... kann man nicht sehen, danke. Auch nochmal so ein kleiner Überblick über die Gliederung, die ist detaillierter. Aber so als grober Überblick. Sie finden in dieser Enzyklopädie viele der in der Phänomenologie entworfenen Zusammenhänge erneut angesprochen. Hegel bietet in dieser Enzyklopädie, Sie erinnern sich, erste Auflage 1817, letzte 1830, er bietet allerdings eine rigidere und auch ein Stück weit anders geordnete Gliederung an. Er definiert den Geist nun als die Erkenntnis des Wesens des Menschen und er bezieht etwa die empirische Psychologie unter dem Namen Anthropologie als eine erste, wenn auch basale Form der Untersuchung des Geistes mit in den Teil 3 Philosophie des Geistes der Enzyklopädie ein. Hegel unterscheidet außerdem neu den subjektiven Geist vom objektiven Geist und bietet dann als dritte Stufe den absoluten Geist. Der subjektive Geist enthält die Anthropologie als Wissenschaft der Seele. Sie erinnern sich, sowas hatten wir in der Phänomenologie auch in einer etwas anderen Position gehabt. Er bietet die Phänomenologie des Geistes als Wissenschaft des Bewusstseins und die Psychologie, verstanden als eine Wissenschaft der geistigen Bewegungen, Vorstellen, Denken, Fühlen. Der objektive Geist enthält Recht, Moralität und Sittlichkeit. Die Sittlichkeit wiederum ist unterteilt in Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat. Interessant ist auch hier eine geänderte Reihenfolge. Die Moralität ist nun gleichsam vor die Sittlichkeit gerutscht. Also die eindeutiger kollektive Dimension Sittlichkeit folgt jetzt der Moralität nach. Der dritte Teil, absoluter Geist, enthält ebenfalls drei Kapitel, die Kunst, die geoffenbarte Religion und die Philosophie. Sie merken hier, wie Hegel im Laufe der Zeit an seiner Systematik durchaus herumbaut. Was sich damit im Einzelnen für Überlegungen und Revisionen verbinden, ist ein Riesenthema für die Hegel-Forschung und ich denke, wir sollten uns damit Einzelheiten nicht belasten. Aber der Überblick ist ganz interessant und ich habe hier nochmal eine zweite Folie. Nur mal um so ein paar Punkte rauszupicken. Sie sehen da einige dieser Verschiebungen mal markiert. Im Bereich des Geistes bleibt allein das Recht in der ersten Position. Die Moralität folgt ihm und die Sittlichkeit rückt in die dritte Position. Das ist hier diese Verschiebung. Im Bereich des absoluten Geistes erhält die Kunst eine eigene Überschrift. Die Frage der Natur differenziert sich aus, indem Hegel die Aspekte der äußeren menschlichen Natur in die Philosophie des Geistes hineinholt, sie dort aber mit der Trennung von Anthropologie und Psychologie deutlich staffelt und unterscheidet. Die liegen relativ weit auseinander. Die Phänomenologie des Geistes taucht nochmal wieder auf in der Enzyklopädie, schrumpft aber zu einer Kapitelüberschrift im Bereich subjektiver Geist. Das ist dieser grüne Pfeil da. Und schließlich heißt die Spitze, in der sich alles vereinigt, nun nicht mehr absolutes Wissen oder ganz allgemein Wissenschaft, sondern Philosophie. Verbasteln wir uns nicht in diese Gliederungsfragen oder in eine allzu tiefgründige Ausdeutung von Überschriften. Nehmen wir Hegels Freude an Umbauten lieber als Anzeichen für die hohe innere Beweglichkeit seines vermeintlichen Systems. Sie erinnern sich, dass ich an diese, jedenfalls an die Idee vom starren System, dicke Fragezeichen gemacht hatte. Was Sie auch der Enzyklopädie aber auf Anhieb ansehen können, ist Hegels durchgehendes Augenmerk wie in der Phänomenologie auf den engen Zusammenhang, also auf die unmittelbare Verbundenheit der Teile, auf den Charakter der spekulativ-dialektischen Denkform als ein Durchgang, in dem schlüssig das eine aus dem anderen entwickelt werden kann. Also ein Durchgang, gemäß dessen nicht beliebig das eine neben dem anderen steht, sondern sich diese innere Entwicklungslogik dokumentiert. Was man auch sieht, wir kennen das jetzt schon ein bisschen, ist diese Dynamik, die Hegel hier immer wieder in Anschlag bringt, also das Auseinanderfallen der praktisch erfahrbaren Aufhebung einander zunächst einmal real erfahrbar widersprechender Momente. Da kommt es dann zu diesen typischen Dreiteilungsschritten, also eine Einheit, eine Phase, in der Momente auseinanderfallen und diese Widerspruchsstruktur intensiv beschrieben wird und dann die Wendung hin zu einer neuen Einheit, die gleichzeitig einen Perspektivwechsel verkörpert. Also diese Dreiteilungs- oder ja, diese Dreischrittigkeit der Überlegung bildet sich hier auch schön ab. Ich mach mal aus. Super wichtig ist es nicht, nur so als kleine Restorientierung. Wenn wir uns heute nicht der weiteren Ausbestimmung des Geistes zu, sondern der Frage nach der von Hegel in der Phänologie zwar vielleicht verwendeten, aus ihr aber ausdrücklich ausgeklammerten Logik. Sie erinnern sich, seine Wissenschaft der Logik hatte Hegel der Phänologie ja quasi diametral gegenübergestellt. Wo die Phänomenologie eine vorwissenschaftliche Erfahrungskunde sein sollte, eine Erfahrungskunde des Werdens von Bewusstsein und Geist, die als Bewegung im Ganzen betrachtet zur Wissenschaft hinführen soll, da sollte die Logik genau die umgekehrte Perspektive einnehmen, nämlich vom Reich des Abstrakten, vom Feld der Wissenschaft ausgehen und die Wissenschaft der reinen Formen des wissenschaftlichen Denkens sein. Was ist nun aber eigentlich eine Logik? Bisher haben wir nicht mehr als diesen Eigennamen über dieser Überschrift, als Überschrift über diesem Anspruch, es gäbe da eine Wissenschaft der reinen Formen des wissenschaftlichen Denkens. Die Logik ist die Wissenschaft der reinen Idee, das ist der Idee im abstrakten Element des Denkens. So definiert Hegel kurz und knapp im ersten Buch der Enzyklopädie, das ja, Sie erinnern sich, auch eine Kurzform der Wissenschaft der Logik enthält. Und Hegel ergänzt seine kurze Definition, Wissenschaft der reinen Idee, das ist der Idee im abstrakten Element des Denkens, wie folgt. Ich zitiere: Der Nutzen der Logik betrifft das Verhältnis zum Subjekt inwiefern es sich eine gewisse Bildung zu anderen Zwecken gibt. Die Bildung desselben durch die Logik besteht darin, dass es im Denken geübt wird, weil diese Wissenschaft Denken des Denkens ist. Und dass es, also das Subjekt, die Gedanken auch als Gedanken in den Kopf bekommt. Insofern aber das Logische, die absolute Form der Wahrheit und noch mehr als dies auch die reine Wahrheit selbst ist, ist es etwas ganz anderes als bloß etwas Nützliches. Zitat Ende. Die Logik ist also Denken des Denkens, aber auch absolute Form der Wahrheit und sogar, wie Hegel schreibt, reine Wahrheit. Sie hat, so könnte man das übersetzen, zwar einen gewissen Übungswert, aber dass sie nützlich ist, das ist allenfalls ein Nebeneffekt. Mit dieser Klarstellung grenzt sich Hegel von einem wichtigen Zug des traditionellen Logikverständnisses ab. Klassischerweise hatte die Logik in der philosophischen Tradition nämlich genau durchaus diese Funktion, ein praktisches Instrument zu sein, ein Organon, griechisches Wort, also ein Werkzeug des Denkens zu sein oder auch eine Denklehre. Oder es gibt auch den interessanten Ausdruck Medicina Mentis, also eine Art Heilmittel zu Zwecken der Verstandesschärfung zu sein. Der Anspruch daran, was eine Logik leisten soll, ging in diesem Rahmen dann durchaus unterschiedlich weit. Also es ist nicht so, dass es von der Antike bis zu Hegel irgendwie ein kompaktes, einheitliches Logikverständnis gegeben hätte, sondern natürlich ganz, ganz viele. Also im Rahmen dieser, grob gesagt, mehr oder weniger klaren Werkzeugfunktion oder mehr oder weniger eng gefassten Werkzeugfunktion wurden dann die Ansprüche durchaus unterschiedlich formuliert an das, was eine Logik leisten können soll. In der griechischen Antike handelt es sich bei dem, was man Logik nennen kann, was man durchaus nicht immer Logik genannt hat damals, sondern meistens eher Dialektik, um eine recht pragmatische Sache. Platon etwa, der spricht von Dialektik, meint damit ziemlich umfassend das Beherrschen von Rederegeln, Rederegeln, sofern sie der Erkenntnis dienen. Die aristotelischen logischen Schriften wurden später unter dem Titel Organon, also eben Werkzeug, zusammengefasst, aber ganz so instrumentell, wie der Titel Organon suggeriert, war der Anspruch des Aristoteles durchaus nicht. Ihm ging es mit relativ detaillierten Schriften, die etwa Analytik oder Topik heißen, auch um das Aufzeigen einer rationalen Ordnung, auf die wir uns mit rationalen Argumenten beziehen können. Also einer rationalen Ordnung, die, wenn man so will, in der Begriffsarbeit zutage tritt. Praktisch gesehen handelt es sich bei der aristotelischen Logik dennoch ebenfalls vor allem um eine Formenlehre. Und man muss sagen, eine Formenlehre mit begrenzter Reichweite. Eine Lehre, die selbstverständlich immer auch für den Unterricht gedacht war und die sich, ich sag mal, ihres Trainingswertes nicht schämte. Wichtig waren in der griechischen Tradition einer philosophischen Logik vor allem die Regeln des korrekten Schließens. Das ist wahrscheinlich auch das Stichwort, das Sie am ehesten kennen aus dem Studium, die sogenannte Syllogistik. Die Spätantike und das Mittelalter haben auch über Syllogistik hinaus die unterschiedlichsten Logiken hervorgebracht. Aber auch für diese war stets eine Mischung aus rationaler Anordnung und pragmatischem Gebrauchswert entscheidend. Dies ändert sich dann im Zuge der Mathematisierung der Logik in der Frühneuzeit und Neuzeit, die klassischer Name mit Leibniz insbesondere als Einschnitt verbunden wird. Mathematisierte Logik hat einen universalistischen Anspruch, mit dem der propedeutische Wert, also der Übungs- oder Trainingswert, ein Stück weit in den Hintergrund tritt und die Logik eher zu so etwas wird wie einer konsistenten Theorie. Etwa könnte man sagen, zu so etwas wie der Grammatik einer Gedankensprache. Dennoch versteht sich auch die neuzeitliche Logik eher als etwas wie, also als eine intelligible Kunst, könnte man sagen, denn also etwas wie eine vollständige Weltbeschreibung. Der neuzeitlichen Logik haftet also der Charakter einer durch und durch positiv gemeinten und positiv konnotierten Künstlichkeit und damit auch in gewissem Sinne einer Begrenztheit an, einer guten Begrenztheit, könnte man sagen. Das Rationale war eben nicht alles, sondern das in bestimmter Weise Qualifizierte. Dieser Typ Logik war ein Teilgebiet der Wissenschaft. Sie war nie die ganze Metaphysik, sondern eben die Lehre von der Ableitung und korrekten Handhabung der allgemeinsten, wie zugleich auch präzisesten und damit wissenschaftlich wertvollsten Formen des Denkens, könnte man sagen, des wissenschaftlichen Denkens. Tatsächlich nimmt Hegel nun gegenüber dieser ganzen langen Tradition der Logik einen radikalen Perspektivwechsel vor. Da ist zum einen die im Zitat ja deutlich ausgesprochene Zurückweisung der Übungsfunktion der Logik. Diese Zurückweisung geht aber einher mit einer zweiten Zurückweisung, nämlich dem noch weitergehenden Anspruch, dass die Logik nicht bloß eine formale Sache zu sein habe, sondern dass sie tatsächlich in vollem Wortsinne eine inhaltliche Wissenschaft sein muss. Sie soll nichts weniger sein als, Zitat, die eigentliche Metaphysik oder reine spekulative Philosophie. Das schreibt Hegel in der Vorrede zur ersten Ausgabe der Wissenschaft der Logik. In dieser Vorrede macht er auch unmissverständlich deutlich, dass er nicht nur eine neue Logik schreiben will, eine weitere Logik in der Reihe etlicher Logiken, sondern dass er eine Neudefinition der Sache namens Logik vor Augen hat. Die Zeiten der alten Metaphysik seien vorbei, schreibt Hegel. Kant habe sie, also diese alte Metaphysik, schreibt er wörtlich, sozusagen mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Und in gewisser Weise seien die Deutschen seiner Zeit, also die für Hegel moderne Situation, in gewisser Weise seien die Deutschen jetzt nach Kant oder mit Kant ein gebildetes Volk ohne Metaphysik. An der Logik allerdings sei, so Hegel, diese eigentlich längst auch dort fällige Ernüchterung, die es im Hinblick auf die Metaphysik gegeben hat, vorbeigegangen. Zitat, ja, sie, nämlich die Logik, wurde selbst als Gegenstand des öffentlichen Unterrichts beibehalten. Dies bessere Los der Logik betrifft jedoch nur das äußere Schicksal, heißt es im Zitat dann weiter, denn ihre Gestalt und Inhalt ist derselbe geblieben, als er sich durch die lange Tradition fortgeerbt, jedoch in dieser Überlieferung immer mehr verdünnt und abgemagert hatte. Der neue Geist, welcher der Wissenschaft nicht weniger als der Wirklichkeit aufgegangen ist, hat sich in ihr, der Logik also, noch nicht verspüren lassen. Es ist aber ein für allemal vergebens, wenn die substanzielle Form des Geistes sich umgestaltet hat, die Formen früherer Bildung erhalten zu wollen. Sie sind welke Blätter, welche von den neuen Knospen, die an ihren Wurzeln schon erzeugt sind, abgestoßen werden. Zitat Ende. Die Logik ist also eine welke Form der früheren Bildung, so Hegels Diagnose. Sie ist anachronistisch. Es bestehe daher schlicht und einfach, so Hegel, wieder Zitat, die Notwendigkeit mit dieser Wissenschaft, also der Logik, wieder einmal von vorne anzufangen. Der wesentliche Gesichtspunkt ist, dass es überhaupt um einen neuen Begriff wissenschaftlicher Behandlung zu tun ist. Die Philosophie, in dem sie Wissenschaft sein soll, kann hierzu die Methode nicht von einer untergeordneten Wissenschaft, wie die Mathematik sie ist, Herr Wille möge verzeihen, Sie kennen diese Stellen, von einer untergeordneten Wissenschaft, wie die Mathematik sie ist, borgen. So wenig, als es bei kategorischen Versicherungen innerer Anschauung, als sie es bei kategorischen Versicherungen innerer Anschauung bewenden lassen oder sich des Räsonnements aus Gründen der äußeren Reflexion bedienen kann. Sondern es kann nur die Natur des Inhalts sein, welche sich im wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem zugleich diese eigene Reflexion des Inhaltes es ist, welche seine Bestimmung selbst erst setzt und erzeugt. Also, das Einzige, woran die Philosophie sich halten kann, ist die Natur des Inhalts, wenn es um die Frage nach der Logik geht. Die Natur der Inhalte soll also nun, und man kann sagen erstmals, eine neue, eigens darauf angelegte Logik erbringen. Mit diesem Programm wendet sich Hegel nicht nur gegen jeden werkzeughaften, gleichsam mehrfach verwendbaren Charakter von Logik, sondern er wendet sich auch gegen das Ideal einer Logik als formaler Logik, also gegen die Idee der Logik als einer äußeren Form, als einer Form der rationalen Gedankenführung, Rede, Argumentation oder auch als einer reinen Form des Generierens von Möglichkeiten, wie man das vielleicht eher der Mathematik zuordnen könnte. Die Bezeichnung formale Logik für das gesamte Gebiet der klassischen Logik stammt von Kant, der die Aufgabe der klassischen Logik mit dieser Charakterisierung formal in gewisser Weise auch bereits neu oder klarer bestimmt hat. Kant erhebt die Funktion der klassischen Logik über die bloße Werkzeugfunktion, indem er sagt, die Logik ist formal, indem er sie von jedem inhaltlichen Bezug reinigt und, was er nämlich tut, zur Sache des Verstandes und der Vernunft in ein direktes Verhältnis setzt. Also diese Wissenschaft des Formalen ist eine Verstandes- und Vernunftwissenschaft. Damit hat sich Kant von dieser dienenden, propädeutischen Funktion der Logik durchaus ein Stück weit gelöst, aber seine Definition läuft auf eine Formalisierung des Projekts Logik hinaus. Kant unterscheidet die formale Logik von der transzendentalen Logik, das ist diejenige, in welcher die Vernunft tätig wird und nach transzendentalen Vorbedingungen fragt, also das höchste Niveau philosophischer Fragen ist von diesem transzendentalen Typ. Kant charakterisiert aber beide Formen von Logik als rein im Sinne von formbereinigt, also bereinigt im Hinblick auf die reine Form. Und er charakterisiert beide auch als allgemein. Die allgemeine, aber reine Logik, definiert Kant, hat es also mit lauter Prinzipien a priori zu tun und ist ein Kanon des Verstandes und der Vernunft, aber nur in Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs. Der Inhalt mag sein, welcher er wolle, empirisch oder transzendental. Zitat Ende. Nichts als die bloße Form des Denkens. Also, Kanon des Verstandes und der Vernunft, aber nur in Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs. So also Kant. Nun hatte zwar auch Hegel von Reinheit gesprochen. Sie erinnern sich an die Formulierung. Ich hatte jetzt am Anfang auch einige zitiert. Formulierungen, die wir uns im Zusammenhang mit dem unterschiedlichen Anspruch von Logik und Phänomenologie angesehen hatten. Die Logik sei Wissenschaft der reinen Idee, hatte Hegel etwa geschrieben, nämlich der Idee im abstrakten Elemente des Denkens. Oder es sei die Natur der reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik ausmacht. Das Bewusstsein sei der erscheinende Geist, welcher sich auf seinem Wege von seiner Unmittelbarkeit und äußerlichen Konkretion befreit. Nicht ohne die Dimension des Konkreten. Das betont Hegel mit dieser Erläuterung dessen, was er damit rein meint, kommt es aber daher zum, Zitat, reinen Wissen. Ich lese diese Passage noch einmal im Ganzen vor, dann merken Sie, dass da bei Hegel von Reinheit die Rede ist, aber er wertet den Begriff in gewisser Weise um, wenn man jetzt Kant im Hinterkopf hat. Das Bewusstsein ist der erscheinende Geist, welcher sich auf seinem Wege von seiner Unmittelbarkeit und äußerlichen Konkretion befreit. Und es kommt dann zum reinen Wissen, dass sich jene reinen Wesenheiten selbst, wie sie an und für sich sind, zum Gegenstand gibt. Sie, also die reinen Wesenheiten, sind die reinen Gedanken, der sein Wesen denkende Geist. Ihre Selbstbewegung ist ihr geistiges Leben und ist das, wodurch sich die Wissenschaft konstituiert und dessen Darstellung sie ist. Zitat Ende. Solche Formulierungen spielen mit, oder, also es ist ein ernstes Spiel, verwenden das Konzept der Reinheit, aber verschieben dennoch gegenüber Kant den Akzent. Von einer reinen Form spricht Hegel hier nämlich gerade nicht, wenn er die Reinheit der Idee und der Wesenheiten herausstellt und wenn er die Selbstbewegung des Geistes oder der Gedanken und auch, bemerkenswert das Wort, das geistige Leben als rein bezeichnet. Die Metapher des geistigen Lebens meint geradezu den Inbegriff einer Verbindung von Form und Inhalt. Also der Lebensbegriff, den kann man hier direkt, denke ich, als ein Gegenkonzept zu dem Begriff der Form lesen. Und man könnte insofern spekulieren, vielleicht ist diese Formulierung, diese Wendung vom geistigen Leben durchaus gar keine Metapher. Im Grunde meint Hegel ja tatsächlich, dass wir in unserem Denken, in einem intensiven, wenn auch abstraktionsfreudigen, immer wirklich gelebten Austausch mit der Welt stehen. Und dass wir dabei alles immer auch dieser Welt, wie wir sie erfahren, verdanken oder verdankt haben, wenn wir denken können. Wir bringen also gerade nicht etwa die Form unseres Denkens von irgendwo anders her mit und füllten sie bloß noch mit Inhalten auf. Auch die Idee, wir seien eben Subjekte und hätten die Welt der Objekte mehr oder weniger klar abgetrennt oder objektivierbar vor uns, auch diese Idee verspielt, worauf es nach Hegel eigentlich ankommt. Es sind die wechselseitigen Vermittlungen von Subjekt und Objekt, genau wie die Vermittlung von Form und Inhalt, von denen wirkliche Prozesse und wirkliche Veränderungen leben. Und ganz offensichtlich ist die Logik so geschnitten, dass sie sich dieser Perspektive, auch wenn sie eine reine Perspektive sucht, nicht entzieht oder sich von dieser abwendet oder lossagt. Die Logik kann daher für Hegel nicht, wie in der traditionellen Metaphysik oder in der traditionellen Logik, die er vorfand, gleichsam als bloßes Werkzeug vor die Klammer des Denkens gezogen werden und sie kann genauso wenig im kantischen Sinne bloß formal oder aber transzendental sein. Denn das hieße ebenfalls, dass es erstens möglich wäre, aus dem Reich der gefühlten Erfahrung in Richtung einer reinen Form völlig herauszutreten und dass zweitens die logischen Sachverhalte keine Entstehungsgeschichte, keine konkrete Erfahrungsbindung mehr hätten. Hegel setzt in beiden Hinsichten dagegen. Die Logik könne die Definition der Wissenschaft nur von innen geben. So schreibt er zu Beginn der Logik. Und sie habe, auch ein kühner Satz, ihren Beweis allein in der Notwendigkeit ihres Hervorgangs. Also wir können auch die Position, in der wir etwas beweisen können, nicht so gewinnen, dass wir uns herausstellen aus dem Prozess, um den es geht, und dann quasi objektivieren, draufdeuten, wie so das eine logisch ist und das andere nicht, oder wie logische Parameter auszusehen hätten oder irgendetwas dergleichen, sondern Beweis kann im Reich der Logik nur heißen, die Notwendigkeit ihres eigenen Hervorgangs. Was Kant angeht, polemisiert Hegel übrigens in besonders starken Worten nicht gegen Kant selbst, sondern gegen die populären Verwender und Verwerter Kants, also gegen den Kantianismus seiner Zeit. Dieser Kantianismus propagiere nicht nur reine Formen, sondern eben auch offensiv eine Wahrheitsunfähigkeit jeglicher Inhalte. In der letzten Wahrheit seien wir, so referiert Hegel den populären Kantianismus, dann doch eben wieder auf Glauben angewiesen. Also es gibt eine ganz eigentümliche Allianz zwischen einer strengen formalen Logik, die nur auf die Form setzt, und dem Abwerten der Inhalte, sodass man dann sagt, naja gut, also aus dieser formalen Position habe ich sozusagen schon immer alles geklärt und was man da reinfüllen kann, ist eigentlich nachrangig. Da gibt es auch gar keine Kriterien mehr, da bleiben wir dann im Grunde doch wieder auf Meinen oder Glauben angewiesen. Ich zitiere eine solche polemische Stelle bei Hegel, die das schön deutlich rausbringt. Also diese Kritik an der Allianz zwischen dem Anspruch der Formalwissenschaft, die sich mit Kant im Rücken in dieser Zeit halt damals leicht als besonders moderne, besonders schicke Form von Philosophie anpreisen ließ, und die, so etwas wie einem neuen Beliebigkeitsdenken. Zitat: Das bei uns am weitesten verbreitete Philosophieren tritt nicht aus den kantischen Resultaten, dass die Vernunft keinen wahren Gehalt erkennen könne und in Ansehung der absoluten Wahrheit auf den Glauben zu verweisen sei, heraus. Was aber bei Kant Resultat ist, so Hegel, damit wird in diesem Philosophieren unmittelbar angefangen. Damit die vorhergehende Ausführung, aus welcher jenes Resultat herkommt und welche philosophische Erkenntnis ist, vorweggeschnitten. Die kantische Philosophie dient so als ein Polster für die Trägheit des Denkens, die sich damit beruhigt, dass bereits alles bewiesen und abgetan sei. Zitat Ende. Hegel betont demgegenüber, dass seine eigene doppelte Forderung nach erstens einer Wissenschaft von innen her, einer Wissenschaftswissenschaft von innen her, könnte man sagen, und zweitens nach einer Wissenschaft und einer Logik, die der Rolle der konkreten Inhalte gerecht wird, dass diese doppelte Forderung nicht nur auf eine neue Logik hinausläuft, sondern radikaler auf eine ganz neue Methode für Logik. Damit, das schreibt er, das tote Gebein der Logik durch den Geist zu Gehalt und Inhalt belebt werde, muss ihre Methode diejenige sein, wodurch sie allein fähig ist, reine Wissenschaft zu sein. Also eine ganz neue Methode muss her, um das, was jetzt Hegel Logik nennen möchte, neu zu stiften. Man könnte sagen, wir haben hier eine ganz von vorn neu entwickelte Projektidee für die Sache namens Logik vor uns. Und wie es im Zitat hieß, eine neue Methode muss her, damit die Logik wirklich fähig ist, reine Wissenschaft zu sein. Diese Vorüberlegungen entfaltet Hegel in seiner 30-seitigen Einleitung in die Wissenschaft der Logik. In dieser Einleitung gibt er auch bereits klare Hinweise, was für ihn das Grundgerüst einer radikal neuen Logik sein muss. Nämlich gerade kein Gerüst, nichts Statisches, auch kein Kategoriensystem oder Schlussregeln oder irgendwas in der Art, sondern eine konsistente Theorie der Denkbewegung. Die bisherige Logik scheide da aus, so Hegel, sofern sie Denkerfahrungen quasi nur klassifikatorisch sortiert habe. Bestimmte Formen des Schließens, bestimmte Prädikationen etc. Und auf dieser Basis dann vielleicht noch Methoden lehren, also Anweisungen richtigerweise so, falscherweise so. Aber mehr haben wir, was Denkbewegung angeht, in der bisherigen Logik nicht zu erwarten. Auch die reine Mathematik, so Hegel, habe zwar ihre Methode, die für ihre abstrakten Gegenstände und für die quantitative Bestimmung, in der sie sie allein betrachtet, passend ist. Wer diese mathematische Methode jedoch auf die Philosophie anwende, das war in dem einen Zitat ja auch schon rausgekommen, der mache, so Hegel, den äußerlichen Gang der begriffslosen Quantität zum Gang des Begriffs. Und er erzeuge damit einen in sich hoffnungslosen Widerspruch, der jedenfalls für philosophische Belange auf eine leere Vorstellung vom Begriff hinausläuft. Wenn ich nämlich, so Hegel, was ich mathematisch tun muss, und sei es phasenweise zum Zweck des rechnenden Operierens, eine begriffslose Quantität in einer Formel hantiere, dann in diesem Moment ist das Begriffliche des Begriffs, sein irreduzibler Inhalt, endgültig verschwunden. Es ist gleichsam das herausgekürzt, was Begriffe etwa von Zahlen oder anderen mathematischen Entitäten unterscheidet, dass sie sich in ihrer Form zugleich immer auch qualitativ, zum Beispiel von anderen Begriffen, unterscheiden und dass sie sich in ihrer Form immer auch mit Konkretem befrachtet haben. Indem Begriffe Konkretes in sich tragen, sind sie gewissermaßen nichts, das man als etwas von der gleichen Sorte bezeichnen kann oder betrachten kann. Sondern Begriffe sind immer auf eine bestimmte Weise singulär. Hegel führt nun die neue Methode, auf die er in seiner Logik setzen will, mit einer maximal provokativen Abwendung von traditioneller Logik und auch von mathematisch Gewohntem ein. Das tut er auch in dieser Einleitung in die Wissenschaft der Logik. Er bestreitet nämlich auf dem Boden der von ihm in der Phänomenologie des Geistes bereits gewählten Vorgehensweise das Zweiwertigkeitsprinzip, den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Hören wir uns das an und versuchen wir heute eine erste Interpretation dieses Ansatzes. Keine Sorge, das wird jetzt auch wieder schwierig. Wir gehen da geduldig und mit Wiederholungen dran. Nehmen wir diesen furiosen Einstieg erst einmal in der Form, wie es in der Vorrede oder in der Einleitung als knappe, kondensierte Überlegung von Hegel vorgestellt wird. Ich zitiere: Das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen und um dessen ganz einfache Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist, ist die Erkenntnis des logischen Satzes, dass das Negative ebenso sehr positiv ist. Oder dass das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts. Oder dass eine solche Negation nicht alle Negationen, sondern die Negation der bestimmten Sache sich auflöst, somit bestimmte Negation ist. Dass also im Resultate wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn sonst wäre es ein unmittelbares, nicht ein Resultat. Indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als der vorhergehende, denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. In diesem Wege hat sich das System der Begriffe überhaupt zu bilden und in unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmenden Gange sich zu vollenden. Zitat Ende. Diese Stelle finden Sie in der Logik auf Seite 49. Die klassische Form des Satzes vom ausgeschlossenen Widerspruch, gegen den sich Hegel hier wendet, stammt von Aristoteles. Es ist unmöglich, dass dasselbe demselben zugleich und in derselben Hinsicht zukommt und nicht zukommt. Anders gesagt, man kann nicht etwas in Wahrheit zugleich bejahen und verneinen. Hegel hält dagegen. Eine neue Logik muss von der Erkenntnis ausgehen, dass, ich zitiere nochmal, das ist jetzt ein Teilstück aus dem langen Zitat eben, eine neue Logik muss von der Erkenntnis ausgehen, dass das Negative ebenso sehr positiv ist. Oder dass das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auflöst. Zitat Ende. Also Sie merken, was für eine logische Provokation in dieser Aussage drinsteckt. Es kann etwas ebenso sehr positiv wie negativ sein, und wenn etwas widersprüchlich ist, dann ist das sozusagen nicht vom Tisch zu wischen, weil es eben, was weiß ich, falsch ist, unbrauchbar oder etwas in der Art. Es ist nicht null, es ist nicht irgendein abstraktes Gar nichts, sondern das sich Widersprechende ist etwas, aus dem etwas herauskommt. Ganz unbekannt ist uns diese Überlegung nicht. Erinnern Sie sich an Hegels Theorie der dialektischen Bewegung. Hier gibt es ja genau diese ineinander übergehenden widersprüchlichen Momente. Und diese löschen sich nicht gleichsam aus, weil nur eines von beiden wahr sein kann, sondern beide sind wahr, wenn wir die richtige Perspektive gefunden haben, beides zusammenzudenken. Beide sind wahr, und das Widersprechende ist nicht bloß eine Tautologie oder ein Fehler oder, wie es im Zitat hieß, null, sondern es erwächst etwas aus dem Widerspruch, sobald ich sein Wesen begreife. Die Negation einer bestimmten Sache löst sich auf und erbringt ein neues Resultat. Sie wird zur bestimmten Negation, so hieß das im Zitat. Und hier mit diesem Stichwort Negation merken Sie, dass Hegel in der Logik tatsächlich versucht, dem Wie der dialektischen Aufhebungsbewegung gleichsam mit einer nun auch logisch zugerüsteten Gründlichkeit genauer auf den Pelz zu rücken, als das etwa in der Phänomenologie des Geistes der Fall war. Ich lese die Formulierung noch einmal vor, denn in ihr steckt wirklich ein Neuansatz, so etwas wie eine neue logische Theorie, die sich anzusehen lohnt. Es gehe um die Erkenntnis, schreibt Hegel, dass eine solche Negation, gemeint ist die jeweilige Negation des besonderen Inhalts von Momenten eines Widerspruchs, da widerspricht sich was, also das eine negiert das andere, es geht um die Erkenntnis, dass eine solche Negation nicht alle Negationen, sondern die Negation der bestimmten Sache sich auflöst, somit bestimmte Negation ist, dass also im Resultate wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert. Aus der schlichten Negation, einer sozusagen endgültigen, entlösungsartigen Negation, wird bestimmte Negation. Und dann, indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Gewinne ich also, könnte man sagen, jenseits des Wissens, dass ich da einen Widerspruch vor mir habe, dass sich da Dinge wechselseitig ausschließen, einen Blick auf das, was in einem Widerspruch konkret verneint wird, so habe ich bereits mehr in der Hand als nur den nackten Widerspruch selbst. Das, was sich im Widerspruch wechselseitig verneint, kann ich im Hinblick auf die konkrete Kontur dieser Negationsmomente reflexiv durchdringen. Und ich erhalte dabei ein Bild sowohl von den widersprechenden Momenten als auch indirekt natürlich, denn mit welchen Mitteln wollte ich sonst die Sachhaltigkeit eines Negierten bestimmen? Ich erhalte auch ein Bild von bestimmten, die Widersprüche in gewisser Weise übersteigenden Bestimmungen. Ich erhalte ein Stück Allgemeines des Verhältnisses dieser wechselseitigen Negation. Sofern ich mich frage, was wird da negiert? Ist es einfach nur ein pauschales, sozusagen amorphes Nein? Oder ist es etwas Bestimmtes, Spezifiziertes, was sich da wechselseitig im Widerstreit befindet, logisch? Und wenn ich diese Bestimmungen näher ausbuchstabiere, dann treibe ich in gewisser Weise den Befund, dass da etwas sich hoffnungslos widerspricht, bereits aus sich selbst heraus hinüber in eine breitere, gefühltere Perspektive. Insofern kann Hegel dann von der bestimmten Negation sagen, auch nochmal Zitat aus diesem Stück, sie ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als der vorhergehende. denn sie ist um dessen Negation oder entgegengesetztes reicher geworden, enthält ihn also, aber auch mehr als ihn und ist die Einheit seiner und seines Entgegengesetzten. Bei Hegel könnte man versuchen, das etwas allgemeiner in den Blick zu nehmen, folgt also nicht aus dem Folgern oder aus dem Ableiten von etwas, aus logischen Komponenten ein Resultat, sondern es folgt etwas aus den inhaltlichen Bestimmungen der wechselseitigen Negationen dieser Komponenten. Im Moment des Widerspruchs greife ich mit Hegel nicht zu einer formalen Regel, wie ich diesen Widerspruch quasi urteilsmäßig entscheiden kann, etwa von der Art X oder Y ist wahr und nur eins von beiden kann wahr sein, sondern ich betrachte diesen Widerspruch, nehme ihn hinsichtlich seiner konkreten Bestimmungen auseinander und stoße dabei sozusagen durch auf die Welt. Ich reichere den Widerspruch so lange an, bis die Negation nicht mehr nur eine einfache symmetrische Kontradiktion ist, sondern sich als eine beschriebene, als eine erfasste, eine begriffene Widerspruchslage darstellt und im Prozess dieses Begreifens bereits über sich hinaus treibt. Die Negation entlang der Bestimmungen, die sie in sich trägt, wird auf diese Weise zu einer Art positivem Ergebnis. Also die verstandene, die ausbestimmte Negation ergibt diese neue Perspektive, in der die Widersprüche ein Stück weit einrücken in eine umfassendere Optik. Aufhebung war so ein Stichwort gewesen. Ich hatte in der Vorlesung bisher für dieses Umschlagen, also eine bestimmte Negation erbringt ein Resultat, sie verwandelt sich gewisserweise in eine neue Position. Ich hatte da mehrfach den Begriff Ebenenwechsel verwendet. Aufhebung ist eine der hegelischen Termini dafür, für das Verhältnis, das dadurch entsteht. Also der Widerspruch verschwindet nicht völlig, aber er ist aufgehoben und lässt sich aus dieser neuen Perspektive in seinen Bestimmungen fassen. Ebenenwechsel ist natürlich eine Metapher. Aber vielleicht ahnen wir hier doch schon einmal, dass Hegel im Hinblick auf das Funktionieren seiner Dialektik tatsächlich deutlich mehr anbieten will, als nur das Bild einer letztlich doch irgendwie mystischen Erweiterung des Blickwinkels. Im Inneren der dialektischen Bewegung tut sich aus hegelischer Perspektive eine durchaus fassbare logische Dynamik auf. Logisch-methodische Dynamik. Hier haben wir gleichsam eine Art bewegliches Rückgrat im Inneren dieser dialektischen Bewegung. Von außen, so betont Hegel am Schluss des Zitats ja ausdrücklich, also von außen im Sinne einer irgendwie vor die Klammer gezogenen, rein formalen, transzendentalen oder sonst wie beschaffenen Perspektive, von außen muss man nichts hereinnehmen, um diese Selbstanreicherungskunst oder Selbstanreicherungsdynamik des Denkens zu beschreiben. Und der Mechanismus dieser Anreicherung ist eine Veränderung, ein die Tür zum konkreten gleichsam aufstoßendes Verständnis von Negation, der logischen Kategorie der Negation. Das, wodurch sich der Begriff selbst weiterleitet, ist das vorhin angegebene Negative, das er in sich selbst hat, schreibt Hegel drei Abschnitte nach der eben zitierten längeren Stelle. Dies macht das wahrhaft Dialektische aus. Mit dieser Formulierung haben wir vielleicht am deutlichsten vor uns, wie Hegel den Anspruch des Ineinander von Form und Inhalt mit dem Anspruch der Immanenz, also der ganz aus sich selbst, nämlich ganz aus der Sache erwachsenden Resultate der dialektischen Bewegung verbinden will. Weil die Negation nicht nur formal verrechnet werden kann, sondern weil man sie als bestimmte durchdenken kann, als bestimmte erfahren lernen kann. Deswegen meldet sich mit den Bestimmungen, die ich aus diesem Widerspruch gewinnen kann, das Neue, das vorher nicht Bedachte. Und eben kein nur formales Neues, sondern ein sozusagen erfahrungshaltiges, ein welthaltiges Neues, eins, das mit den Inhalten sehr intim ist. Also eben deswegen, weil ich die Negation nicht nur formal verrechnen kann, sondern reflektieren und bestimmen, meldet sich das vorher nicht Bedachte, aber es meldet sich aus der Sache selbst. Gleichsam aus den Differenzen, aus dem Schlagschatten der Sache als solcher. Im Grunde macht sich Hegel natürlich mit dieser Verschiebung, die Logik nicht als ein formales Gerüst über die Erfahrungswelt zu legen, sondern aus der in den Widersprüchen verborgenen Eigenauskunft der Welt selbst herauszuholen, aus den Eigenauskünften der Sachen selbst so etwas wie eine Logik zu kondensieren. Im Grunde macht sich Hegel mit dieser Idee einen ungeheuren Anspruch zu eigen. Es sei der Inhalt in sich, die Dialektik, die er an ihm selbst hat, welche ihn fortbewegt. Und es ist dieser Inhalt in sich mit seiner Dialektik, die ihn bewegt, die Hegel in seinem System der Logik befolgen will. Den Hegel in seinem System befolgen will. Oder, wie er schreibt, vielmehr die dieses System an ihm selbst befolge. Sie merken schon an diesen Formulierungen, wir haben es hier also mit einer eigenartigen, selbstreflexiven, in sich, auf sich selbst verweisenden Notwendigkeitsfigur zu tun. Eine Art Selbstbewegung der Inhalte wirft hier die neue Logik ab. Vielleicht könnte man sagen, das ist also die Idee von so etwas wie einer Selbstschöpfung des Logischen, einer Autopoiesis des Logischen mitten in der Welt oder aus der Welt heraus. Eine gigantische und man könnte auch vermuten hypertrophe Idee, ein riesiger Anspruch, der sich hier ausspricht. Die Logik wird zu einer Art, ja, was soll man sagen, Wirklichkeitswissenschaft, Grundwissenschaft, Wesenswissenschaft ohnehin. Am Ende von Hegels Einleitung in die Wissenschaft der Logik heißt es in diesem Sinne, also im Sinne dieses wirklich maximalen Anspruchs, denn auch prompt unmissverständlich, was die Einteilung angeht, nämlich seine Logik habe zwei Teile. Die objektive Logik zum einen und diese trete an die Stelle der vormaligen Metaphysik, der Ontologie sowie der metaphysischen Lehren vom Wesen der Dinge. Das alles soll also durch diese neue Logik ersetzt werden. Die subjektive Logik, der zweite Teil seiner Logik, das sei, erklärt Hegel, die Logik dessen, was die Beziehung auf Probleme von Sein und Schein hinter sich lasse, nämlich die Logik des Begriffs. Sein, Wesen, Begriff. Das sind für uns jetzt erst einmal extrem allgemeine, hülsenartig klingende Wörter. Müssen wir jetzt auch heute nicht alles definieren oder dergleichen, aber merken wir uns vielleicht die Reihenfolge und merken wir uns vor allem, wie ungeheuer Hegel mit diesem Programm den Bereich und gleichsam auch das Ausgreifen auf Welt und Wirklichkeit, das mit der Logik verbunden ist, erweitert. Was vormals propädeutik war oder die Wissenschaft des extrem Formalen, das ist mit diesem Riesenanspruch eine umfassende Grundwissenschaft geworden. Und eine Wissenschaft, die sich dann entsprechend anspruchsvoll neu ordnet mit den, unter den Überschriftsstichwörtern Sein, Wesen, Begriff. Also im Grunde auch Stichwörter, die in anderer Bedeutung, wie wir dann sehen werden, der Metaphysik entstammen, die Hegel durch die Logik ersetzt oder überflüssig macht, könnte man auch weitergehend sagen. Übrigens macht Hegel in seiner Einleitung in die Wissenschaft der Logik auch noch eine Bemerkung zum notwendigerweise spekulativen Charakter von Überlegungen und Aussagen, einem spekulativen Charakter, der aus der Einsicht in die Dialektik als der eigentlichen Rhythmik des Denkens und der Logik folgt. Spekulation, das war ein Stichwort, das wir ja auch schon angeguckt hatten. Sie erinnern sich an diesen Zusammenhang von Dialektik und Spekulation. Auch das wiederum ein provokatives Stichwort. Notwendig ist die Logik um die es Hegel zu tun ist, spekulativ. Sie ist spekulativ zunächst einmal, weil wir zunächst einmal, wenn wir uns mit einer Widerspruchskonstellation beschäftigen, ja sozusagen blind dastehen. Auch wenn wir dieses wechselseitige Negationsverhältnis gewissermaßen zur Hand nehmen, gedanklich, haben wir ja eigentlich nichts in der Hand, außer dieser Paradoxie. Wir können nur Negationsverhältnisse betrachten und wir müssen Negationen untersuchen, wenn wir uns mit der Bestimmung der Negationen gleichsam auf die Bahn eines Resultats begeben wollen. Diese Bahn muss notwendigerweise eine unabgesicherte Bahn sein. Jedenfalls vorweg. Solange, bis wir wirklich die Evidenz einer neuen Wahrheit haben, bis die dialektische Bewegung also wirklich vollzogen ist, solange schweben wir gewissermaßen über einem Abgrund des Negativen. Wir operieren indirekt. Wir bestimmen, was etwas jeweils nicht sein kann. Oder wie diese partikularen Nicht-Sein-Könnens-Momente sich wechselseitig aufeinander beziehen. In dieser Situation müssen wir, um auf die Seite einer positiven Einheit zu gelangen, um diesen Perspektivwechsel oder Ebenenwechsel hinzukriegen, notgedrungen spekulative Aussagen wagen. Sie erinnern sich an unser Beispiel für einen spekulativen Satz. Das Wahre ist das Ganze. Zuerst verstehe ich diesen Satz nicht. Ich taste sozusagen von seinem Anfang ausgehend erst einmal ins Leere. Das Wahre ist, und dann kommt eine Auskunft, die eigentlich sozusagen keine Auskunft ist. Ich erfasse den Witz der Aussage, das Wahre ist das Ganze, in gewisser Weise erst, wenn ich den ganzen Satz schon habe. Wenn ich den Satz sozusagen retrospektiv umdeuten und neu anschließen kann, wenn ich das Wort Wahrheit, so wie ich es bisher eigentlich nur kenne, von rückwärts her von dieser Dimension das Ganze, also die ganze Bewegung einschließlich des Resultats, herkommt, neu erfasse. In diesem Erfassen realisiert sich, wenn man so will, etwas Unbedingtes, ein absoluter, im Sinne von losgelöster Ausgriff des Denkens. Und eben das, diesen Charakter hatte Hegel spekulativ genannt. Also ein in gewisser Weise an eine Wendung, an einen Sprung, an einen Vorgriff, der sich selbst einlöst oder wie auch immer, gebundene Bewegung. Dieses Moment des denkenden Sprungs nun, des vorher nicht überschaubaren in der dialektischen Bewegung, bedenkt Hegel in seiner Einleitung in die Logik mit folgenden Worten. Zitat: In diesem dialektischen, wie es hier genommen wird, uns damit in dem Fassen des Entgegengesetzten in seiner Einheit oder des Positiven im Negativen besteht. Nein, Entschuldigung, da habe ich hier einen Tippfehler im Zitat. In diesem dialektischen, wie es hier genommen wird, und damit in dem Fassen des Entgegengesetzten in seiner Einheit oder des Positiven im Negativen besteht, besteht das Spekulative. Das Spekulative ist die wichtigste, aber für die noch ungeübte, unbefreite Denkkraft schwerste Seite. Zitat Ende. Spekulation als eine Logik zu verstehen, das fällt gerade dem geschulten Logiker und dem ungeübten, unbefreiten Denken, wie Hegel das in dem Zitat nennt, schwer. Das normale logische Denken hängt eben, so könnte man sagen, an den positiven Bestimmungen. Es verwendet die Negation ausschließlich sozusagen als eine Art Messer, als eine Art Operation, aus der inhaltlich nichts folgt, sondern die sich in einer unbestimmten, reinen Negation erschöpft. Es würde sich das normale Denken nie über die Negation ausgerechnet, genauer über die Frage nach einer noch nicht mitbedachten Bestimmtheit im Inneren von Negationen und Negationsverhältnissen Gedanken machen. Und das normale logische Denken würde auch nie auf die Idee kommen, ausgerechnet aus der Negationsseite in einer Formel oder in einem logischen Verhältnis oder in einer Verknüpfung von Einzelelementen. Ausgerechnet aus der Seite der Negation ein Gelenkstück für das Denken zu gewinnen und vielleicht sogar das eigentliche Gelenkstück, den Aufsprengpunkt sozusagen, von dem her man Widersprüche qualitativ ganz anders beantworten kann, als es bisher möglich war. Daher muss dem traditionellen oder traditionell geschulten Denken das spekulative Moment, das einem dialektischen Schluss anhaftet, zwangsläufig ungegründet, unheimlich und geradezu misstrauenerweckend erscheinen. Man kann vielleicht sagen, dass Hegels Logik in diesem Sinne am Anfang in der Einleitung mit einer Warnung startet. Aber die Warnung ist ja zugleich auch eine Beruhigung. Also sie soll heißen, das ist das Schwerste zu verstehen. Es ist nicht so schlimm, wenn wir Probleme haben, zunächst mal uns auf diese ganz andere Denkweise, die mit dem Negativen so ungewohnt operiert, einzulassen. Das erste Buch der Hegelschen Logik beginnt nun nicht etwa in medias res, also mit einem wie auch immer gearteten Einstieg in den Stoff, den er jetzt in seiner Logik entfalten möchte, sondern das erste Buch der Hegelschen Logik beginnt mit noch einmal einer eingeschobenen Überlegung. Wir kennen das ja jetzt inzwischen von Hegel. Er liebt die Vorreden, noch eine Vorrede, die Einleitungen, alle sind sehr wichtig und durchreflektiert. Wir haben jetzt auch in diesem ersten Buch der Logik noch einmal eine vorgeschobene Überlegung, also eingeschobene Überlegung, jetzt nicht im Sinne von vortäuschen, sondern eine Vorüberlegung, die Hegel selber anstellt, die auch eine gewisse Schlüssigkeit hat, also sowohl in ihrer Positionierung als auch inhaltlich. Dieses Textstück von 14 Seiten ist berühmt geworden und lohnt heute auch noch einen Blick. Die Überschrift dieses Stücks lautet: Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Hegel greift hier ein Problem auf, nämlich die Frage nach dem richtigen logischen Aufbau eines Textes, der dem Anspruch genügen will, wirklich eine immanent überzeugende, eine wissenschaftlich wahre Logik zu sein. Er fängt nicht einfach an, sondern er denkt genau über dieses Problem nun nach, womit muss denn wissenschaftlich gesehen der Anfang gemacht werden? Da wir nicht mehr an ein alles begründendes Prinzip der Welt glauben, wie man in den vorsokratischen Texten etwa Prinzipien findet, das Wasser oder das Eine, oder eben wie auch die rationalistische Metaphysik funktioniert hat, die Substanz, Monade, Denken, Anschauen, Empfinden oder das Ich jeweils als letzte Prinzipien oder letzte Instanzen kennt, da wir alle diese sozusagen substanziellen Erklärungen der Welt, diese ontologischen Erstheiten, gar nicht mehr bruchlos glauben können. Da wir selbst keine Metaphysiker mehr sind, entsteht das Problem, wie ich denn den Anfang einer wissenschaftlichen Logik nun setzen soll. Wovon soll ich ausgehen? Ich kann ja nicht, schiebe ich kurz ein, wie in der Phänomenologie vorgehen. Sie erinnern sich, wie Hegel in der Phänomenologie vorgegangen ist. Er erzählt in gewisser Weise, weil er vom Alltag ausgeht, weil er bei unserer eigenen Erfahrungsstruktur ansetzt und vom Einfachsten und vom Nächsten in der Erfahrung ausgeht. Da kann man sagen, gut, der Anfang, in gewisser Weise legt er sich einfach richtig nahe, sofern wir erzählen. Es muss in dem Sinne kein wissenschaftlich abgeleiteter Anfang gesetzt werden, weil die Phänomenologie zu ihrem Anfang eben gerade nicht aus der dezidiert wissenschaftlichen Perspektive spricht. Hegel ist jetzt präzise genug zu sagen, gut, jetzt habe ich mein Text nimmt ja jetzt eine ganz andere Optik ein, jetzt schreibe ich eine Logik. Und jetzt muss es einen wissenschaftlichen Grund geben für die Setzung des richtigen Anfangs. Also, wir haben keinerlei erste Prinzipien oder dergleichen, die uns sozusagen von der Welt her schon klar machten, weil wir halt wissen, was das Erste ist in der Welt, wo wir anfangen sollten. Die moderne Verlegenheit um den Anfang, so Hegel, Zitat, geht aus einem Bedürfnis hervor, welches diejenigen noch nicht kennen, denen es dogmatisch um das Erweisen des Prinzips zu tun ist oder skeptisch um das Finden eines subjektiven Kriteriums des dogmatischen Philosophierens. Und welches diejenigen ganz verleugnen, die wie aus der Pistole geschossen aus ihrer inneren Offenbarung, aus Glauben, intellektueller Anschauung und so weiter anfangen und der Methode und Logik überhoben sein wollen. Wenn das früher abstrakte Denken zunächst nur für das Prinzip als Inhalt sich interessiert, aber im Fortgang der Bildung auf die andere Seite, auf das Benehmen des Erkennens zu achten getrieben ist, so wird auch das subjektive Tun als wesentliches Moment der objektiven Wahrheit erfasst und das Bedürfnis fühlt sich herbei, dass die Methode mit dem Inhalt, die Form mit dem Prinzip vereinbar sei. Zitat Ende. Das ist also das moderne Problem, sozusagen, in dem wir stecken. Und wir haben hier zugleich die andere Seite von Hegels klarer Entscheidung für einen unlösbaren Zusammenhang von Form und Inhalt. Ganz beliebig ist ja auch die Form nicht. Wir können jetzt nicht auf der anderen Seite sagen, ja gut, die Inhalte geben uns schon vor, wie wir logisch richtig operieren. So ist es nicht. Die Inhalte bestimmen die Logik nicht etwa so sehr, dass die Formfrage sich erledigt, sondern wir haben beides zugleich zu hantieren. Die Frage nach der Form liegt nach wie vor auf dem Tisch. Sie ist nach wie vor die eigentlich philosophische Aufgabe. Wenn ich, wie es im Zitat hieß, wie aus der Pistole geschossen, aus innerer Offenbarung und Glauben, aus intellektueller Anschauung und so weiter irgendwo anfange, dann operiere ich nicht logisch und dann kommt auch keine Logik heraus. In der Frage nach der Form liegt also das eigentlich wissenschaftliche Projekt. Wir müssen die Form in einem wissenschaftlichen Sinne finden, durch die wir die Inhalte denken können. Wir stoßen hier somit auf eine echte Suchaufgabe. Der Anfangspunkt ist logisch nichts Beliebiges. Wenn es um einen wissenschaftlichen und nicht irgendeinen Anfang gehen soll, darf man nicht bloß zufällig irgendwo hineingreifen. Prinzipielle Form und Inhalt müssen im Anfang zusammenstimmen. Aber zugleich ist dieses logisch Erste nicht irgendwie rein inhaltlich oder rein formal bestimmbar. Im Gegenteil, wir haben noch ein weiteres Problem. Es kann nämlich sich bei einem Anfang auch nicht um etwas Abgeleitetes handeln. Ein logisch oder inhaltlich, oder was Form und Inhalt angeht, irgendwie abgeleiteter Anfang wäre kein Anfang mehr. Er hätte etwas vor sich, gewissermaßen. Außerdem wäre eine Erklärung, Begründung, Einführung eines Anfangs, also etwas, das den Anfang seinerseits nochmal ableitet und begründet, eine solche zusätzliche Überlegung, die vor dem Anfang läge, entweder ihrerseits noch außerwissenschaftlich, dann wäre es keine Erklärung, die einen logischen Aussagewert hätte, denn das logisch Relevante muss aus der Wissenschaft selbst gewonnen werden. Oder aber diese vorgeschaltete Erklärung wäre bereits logisch und würde dann ihrerseits als Anfang erst einmal begründet werden müssen. Also ein infiniter Regress. Das Problem des Anfangs würde sich damit nur nach vorn verschieben. Etwas abstrakter kann man diese knifflige Frage auch mittels der hegelschen Termini Unmittelbarkeit und Vermittlung ausdrücken. Sie erinnern sich, dass er die unterwegs verwendet. Wir können uns den Anfang weder als rein Unvermitteltes noch als ein bloß Vermitteltes denken. Denken Sie auch an das Bild mit den Phasen der Pflanze oder an dieses Bild vom ungeborenen Kind. Vom eben geborenen Kind, wo der Neuanfang in gewisser Weise da ist, aber doch auch nicht da ist. Auch da hatte Hegel schon in der Phänomenologie dieses Bild des unvermittelten Vermittelten oder diese Paradoxie entfaltet. In seinen Vorüberlegungen zum Anfang in der Logik bringt Hegel das Problem so auf den Punkt, dass es, wie er schreibt, nichts gibt, nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält, als die Vermittlung, sodass diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jener Gegensatz sich als ein Nichtiges zeigt. Was aber die wissenschaftliche Erörterung betrifft, so ist es jeder logische Satz, in welchem die Bestimmung der Unmittelbarkeit und der Vermittlung und also die Erörterung ihres Gegensatzes und also ihrer Wahrheit vorkommt. Jeder einzelne logische Satz steht also unter diesem Druck. Dieses eigentümliche Verhältnis von sowohl vermittelt als auch unvermittelt angemessen zu fassen. Anders gesagt, die Aufgabe der Logik muss es sein, sich auf Augenhöhe genau dieser Spannung zu bewegen. Sie kann erstens nicht auf ein irgendwo seinsmäßig garantiertes Erstes hinzeigen, um sich selbst zu begründen. Sie kann aber zweitens auch nicht verzichten auf Klärung der Anfangsfrage. Sonst würde man das Projekt Wissenschaft, auch das Projekt Logik im Grunde endgültig begraben und würde sagen, gut, wir leben eben in einer Alltagswelt und da gibt es in dem Sinne keine qualifizierte logische oder wissenschaftliche Perspektive. Die Logik kann drittens nicht wissenschaftlich, also systematisch sein wollen und dann doch quasi beliebig anfangen. Und viertens muss sie mit ihrer Klärung des Problems des Anfanges jenem Ineinander von Unmittelbarkeit und Vermittlung gerecht werden. Sie kann also weder ein Erstes ableiten, noch ein Unabgeleitetes als ein Erstes setzen. Hegel weist in diesem kurzen Stück zum Problem des Anfangs diverse zeitgenössische Lösungen dieses Anfangsproblems zurück. Es wurde in der Theoriebildung seiner Zeit viel über dieses Thema diskutiert, nicht immer genau unter den Überschriften, die Hegel verwendet, also nicht immer genau auch unter dem Namen des Anfangs. Wir können auf jeden Fall sagen, die hegelschen Überlegungen richten sich natürlich, wenn auch implizit, gegen die kantische Figur des synthetischen A priori. Überhaupt gegen die Idee des A priorischen und auch gegen gesetzte Behauptungen wie etwa die synthetische Einheit der Apperzeption, die in der Kritik der reinen Vernunft so etwas wie die Rolle des kartesischen Cogito übernimmt. Es gibt da nach Kant durchaus eine Art grundlegender Erkenntniseinheit. Es ist keine, die wir in dem Sinne klar objektivieren können. Wir müssen sie aus transzendentalphilosophischer Perspektive annehmen. Wir können sie also nicht direkt erfahren, aber wir können eine solche Setzung tätigen. Logische Operationen diesen Typs sind Hegel zu wenig. Hegel wendet sich auch, und das jetzt explizit in diesem Teil, gegen einen Anfang beim reinen Ich. Also dem emphatischen, romantischen Ich, dem spekulativen Ausgangspunkt auch der Philosophie von Fichte. Nach Hegel hat dieser Ausgangspunkt beim Ich, wenn wir uns ihn als Ausgangspunkt für eine Logik denken, stets etwas Subjektivistisches. Zwar fordert Fichte, das reine Ich als Ausgangspunkt für Philosophie dürfe nicht mit dem empirischen Ich der Einzelperson verwechselt werden. Es gelte vielmehr, sich auf den Standpunkt des reinen Wissens zu erheben, um eben dieses reine Ich zu begreifen. Hegel hakt jedoch genau bei dieser Vorbedingung eines Niveauwechsels, ich muss vom empirischen Ich zum reinen Ich kommen, ein. Wer oder was soll denn diese Erhebung des Ich ins Abstrakte unmittelbar leisten, wenn nicht doch wieder das Subjekt? Und wie kommt man vom allgemeinen Ich zu so etwas wie wissenschaftlich logisch begründbarem Wissen? Letztlich bleiben wir mit Fichtes Ich, so Hegel, in einer Innerlichkeit stecken und kommen beim Problem des Denkens und des wahren Wissens gar nicht erst an. Eine andere, für Hegel interessantere Bestimmung des Anfangs und wahrscheinlich auch für uns interessantere, liefert der Philosoph Karl Leonhard Reinhold. Da das absolut Wahre ein Resultat sein müsse, man es also am Anfang noch nicht haben kann, erklärt Reinhold, dass wir logisch notwendigerweise, immer erst einmal hypothetisch anfangen müssen. Wir können nur Problematisches, gleichsam Vorläufiges, als Ausgangsannahmen setzen und müssen es dann unterwegs im Fortgang der Überlegung durchaus gegebenenfalls revidieren. Zweifellos ist das eine durchaus moderne Sicht, die man in Varianten, insbesondere der Wissenschaftstheorie, bis heute antreffen kann. Hegel stimmt auch der Prozesslogik, die Reinhold hier anbietet, in gewisser Weise zu. Denn die Überlegung, aus dem logischen Fortschreiten einer Untersuchung ergebe sich zugleich so etwas wie eine zunehmend klarere Sicht auf den ursprünglichen Ausgangspunkt, auf den Grund des Anfangs, diese Überlegung impliziert eine anspruchsvolle Doppelbewegung. Das Vorwärtsgehen ist zugleich ein Rückgang in den Grund. Das Resultat und der Beginn der Denkbewegung entwickeln sich im Zuge eines übergreifenden Bestimmungsvorgangs, der auch zurückwirkt, weiter. Eine solche Sicht kommt Hegels Prozessverständnis der Wahrheit, das Wahre ist das Ganze, Sie erinnern sich, entgegen. Was Hegel allerdings problematisch sieht, ist die Reinholdsche Annahme, der Anfang könne wirklich hypothetisch sein. Ab wann werden die fortschreitenden Überlegungen, die nachträglichen Korrekturen etc. denn dann wahr, wenn ich rein hypothetisch anfange? Ab wann kommt sozusagen der Ernst ins Spiel, nachdem ich einmal hypothetisch begonnen habe und sozusagen willkürlich einsetze? Wie kann gerade das radikal vom Prozess her zu gewinnende Resultat wirklich Wahrheit beanspruchen, wenn dieser Prozess einen gänzlich hypothetischen Ausgangspunkt hatte? Aus Hegels Sicht ist das eine unplausible Figur. Ich kann am Ende eines solchen Prozesses nicht in einem starken Sinne von Wahrheit reden, wenn ich in einem starken Sinne von Hypothese oder von Kontingenz des Ausgangspunkts spreche. Hegels Folgerung ist unmissverständlich. Zitat: Darum, weil das Resultat erst als der absolute Grund hervortritt, ist das Fortschreiten dieses Erkennens nicht etwas Provisorisches, noch ein problematisches und hypothetisches, sondern es muss durch die Natur der Sache und des Inhalts selbst bestimmt sein. Weder ist jener Anfang etwas Willkürliches und nur einstweilen Angenommenes, noch ein als willkürlich erscheinendes und bittweise Vorausgesetztes, von dem sich aber doch in der Folge zeige, dass man recht daran getan habe, es zum Anfang zu machen. Zitat Ende. So wie eine bastelnde Hypothesenarbeit, aus der dann irgendwann plötzlich doch die Wahrheit herausspringt, kann man eine Logik also nicht angehen. Es muss einen Grund dafür geben, warum man so und nicht anders anfängt, auch wenn es mit der Begründung dieses Grundes etwas zutiefst Paradoxes auf sich hat. Wie löst Hegel nun das Problem? Durch seine Reflexion auf den Charakter dessen, was überhaupt nur für die Wissenschaft der Anfang sein kann. Nach Hegel nämlich eine Idee vom reinen Wissen. Was aber macht den Begriff, so gewissermaßen das Motiv Wissen aus? In seiner allgemeinsten und abstraktesten Bestimmung nichts anderes als die Verneinung von Vermittlung, das Unterschiedslose, der Glaube an die Möglichkeit einfacher Unmittelbarkeit. Nach Hegel ist es dasjenige, was gewissermaßen im Begriff des Anfangs selbst zugleich auch ausgedrückt ist. Die Gewissheit, dass es so etwas gibt wie ein reines Sein, das beginnen kann, das sozusagen positiv beginnen kann. Es gibt Anfänge. Es gibt Seiendes. Es gibt eine Einheit diesseits der Trennung von Form und Inhalt. Zitat: Wie das reine Wissen nichts heißen soll als das Wissen als solches, ganz abstrakt, so soll auch reines Sein nichts heißen als das Sein überhaupt. Sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung. Zitat Ende. Und diese Definition, Bestimmung, wie auch immer, Sein, sonst nichts, konvergiert in bestimmter Weise auch mit dem So-Sein dessen, was den Namen Anfang verdient. Eine Logik muss nach Hegel daher beim Begriff des Seins anfangen. Denn das Problem des Anfangs, die logische Struktur des Anfangs, enthält in gewisser Weise diese Seinssetzung als das allererste bereits in sich. Und das ist jetzt auch nicht nur aus Hegels Sicht sozusagen eine Art Taschenspielertrick, dass im Begriff Anfang das schon drinsteckt, sondern der Anspruch, Anfänge zu machen, das ist der Anspruch des Wissens. Wissenschaft heißt in gewisser Weise an das Sein von Neuanfängen glauben. Genau wie Wissenschaft heißt, an das Sein von Seiendem zu glauben. Hegels Logik zieht hier gewissermaßen das Projekt des Wissens an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf. Zitat nochmal: Es liegt in der Natur des Anfangs selbst, heißt es gegen Reinholds Hypothesendenken, dass er, der Anfang, das Sein sei und sonst nichts. Es bedarf daher keiner sonstigen Vorbereitung, um in die Philosophie hineinzukommen, noch anderweitiger Reflexionen und Anknüpfungspunkte. Zitat Ende. Damit ist klar, Hegels Logik wird und will also beim Sein anfangen. Weil, wenn denn überhaupt ein Anfang von wahrheitsorientiertem Wissen, von Wissenschaft sein kann, dieser Wahrheitswissensanspruch logisch, ich sage mal, so etwas wie einen Seinsglauben impliziert. Das ist ein ziemlich kopfüberschlagender Gedankengang, eine Kulminationsfigur, Sie merken schon. Man kann sich vielleicht auch darüber streiten, inwieweit das jetzt wirklich überzeugt oder inwieweit es nicht nur eine ganz wunderschöne Überlegung ist und auch literarisch natürlich reizvoll gemacht. Das Thema von Designs, also die Frage nach der Ontologie, mit der Frage nach der Methodologie fürs Anfangen zu verknüpfen. Gewisserweise wird hier das, was früher Ontologie gehießen hätte, also eine reine Seinswissenschaft, mit einer Methodologie oder auch einer Praxeologie verknüpft. Also die Frage, wie kann ich praktisch das beginnen, was wir Wissenschaft nennen. Das konvergiert in dieser Figur. Wie auch immer, Hegel gewinnt hier jedenfalls eine Vorausführung, die sich selbst nicht wirklich widerspricht oder im Weg steht, zu dem Punkt, dass er seine Logik mit dem Thema Sein beginnen wird. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, Hegels Logik schließt sich nicht als weitere an die Reihe der existierenden Logiken an. Sie will vielmehr das ganze Projekt namens Logik neu in Angriff nehmen. Und zwar erweitern, radikal erweitern. Richtig verstandene Logik ist aus Hegels Sicht nicht nur Propädeutik, Vorübung im Gebrauch rationaler Denkformen, Training des Geistes oder des Gemüts oder des Verstandes oder wie auch immer. Und Logik ist auch keineswegs nur formal. Eine wirklich wahre Logik kann nur eine Logik des Ineinander von Form und Inhalt, genauer eine Logik der wirklichen prozessualen Formen dieses Ineinander von Form und Inhalt sein. Und das heißt mit anderen Worten, eine Logik muss eine spekulativ-dialektische Logik sein. Zweitens, eine philosophische Logik muss eine spekulativ-dialektische Logik sein, das natürlich. Also in dem Sinne wird anderen Logiken, auch der mathematischen Logik, natürlich nicht das Existenzrecht abgesprochen, aber für die Philosophie wird dergleichen zurückgewiesen. Zweitens, Hegel bricht auf diese Weise nicht zuletzt mit alten philosophischen Sparteneinteilungen. Seine Logik will zwar eine Lehre der reinen Denkformen sein, aber trotzdem welthaltig. Sie ersetzt auf diese Weise als Seinslogik, Wesenslogik und Begriffslogik Metaphysik und Ontologie. Drittens, indem Hegel die dialektische Bewegung und das Moment des Spekulativen in den Mittelpunkt seiner Logik rückt, streicht er den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, das Zweiwertigkeitsprinzip, auf dem Logiken üblicherweise fußen, glatt durch. Das Negative ist ebenso sehr positiv, so hieß es an der einen Stelle, und das sich Widersprechende löst sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auf. Wie soll man das aber denken? Hegel stellt hier die Bestimmtheit oder die Bestimmbarkeit des Negativen in jedem konkreten Widerspruch heraus. Von dieser Bestimmung eines Widerspruchs ausgehend, Bestimmung der Negationsmomente in einem Widerspruch ausgehend, kann es die Sache selbst sein, erstmals die Sache selbst sein, die uns logisch weiterführt. Das referiere ich jetzt zunächst mal nur so als Programmanspruch. Wir hatten uns das ein bisschen angesehen. Viertens, das konkrete Problem, wie auf logische Weise, wie auf wissenschaftliche Weise eine Logik anfangen, löst Hegel mit einem Schlag durch den Knoten des Anfangsproblems. Einen substanziellen Ursprung von allem gibt es nicht und auch das subjektive Ich bietet keinen Anfang, jedenfalls nicht einen Anfang für die Wahrheit der Wissenschaft. Hypothetisch kann der Anfang ebenfalls nicht sein, denn wie resultierte dann aus ihm überhaupt noch Wahrheit? Die Idee des Anfangs selbst, wie das Konzept des Wissens überhaupt, des wissenschaftlichen Wissens, beinhalten, so Hegel, vielmehr als gleichsam anfangslos anfänglich, vermittelt, unvermittelt, greifbar, ein einziges, nämlich die Setzung von Sein. Setzung von Sein, ich hatte vorhin gesagt, Glauben an Sein. Wahrscheinlich ist das gar nicht so einfach zu entscheiden, wie man das ganz genau und richtig formuliert. Also muss, so jedenfalls Hegel, eine Logik, seine Logik, bei diesem einfachsten und allgemeinsten, konkretesten und abstraktesten und so weiter, namens Sein beginnen. Danke. Thank you.